Sie hören den Kurier.
Hallo bei den Fakebusters. Ich bin Birgit Seiser und heute reden wir über ein Thema, das sich viele von euch auf Instagram gewünscht haben. Es geht um Kryptowährungen und die These, dass sie der Start einer Verschwörung sein könnten. Plötzlich gibt es diese neuen Währungen. Man kann sie nicht angreifen, sie nicht in der Geldbörse bei sich tragen. Es gibt sie nur im Internet, was sie an sich ja schon sehr abstrakt macht. Dass viele bei dem System nicht ganz durchblicken, ist klar. Bitcoin und Co. sind mittlerweile dennoch eine wichtige Größe in der Finanzwelt. Und je wichtiger etwas ist, desto mehr Verschwörungstheorien gibt es darüber. Und in diesem Fall sind sie vielfältig. Es geht um Macht, Unterwanderung und mysteriöse Todesfälle. Und ganz aktuell wird sogar vor Gericht geklärt, wer die mysteriöse Schlüsselfigur hinter Bitcoin ist. Kann es sein, dass wir durch Kryptowährungen alle unterworfen werden sollen? Die Fakebusters sind in die Welt des digitalen Geldes eingetaucht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
No banks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. But is Bitcoin really the money of the future?
Bitcoin.
Bitcoin.
Bitcoins.
Bitcoin.
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 Bitcoin. It's all the rage, but what the hell is it? And why should you care? In a nutshell, it's an electronic currency. Imagine buying and selling without any middlemen or banks, and in complete anonymity. Every transaction's recorded in a public log online, but names of buyers and sellers are never revealed. That's why some call it the Wild Wild West for criminals.
Wie in diesem Bericht von CNN angedeutet wird, ist Bitcoin zwar in aller Munde, kann aber auch viele Gefahren mit sich bringen. Die Welt der Kryptowährungen ist ein Eldorado für Kriminelle, die so ihre Gelder verstecken können. Verbotene Geschäfte und Drogenhandel im Darknet oder Internetbetrügereien und Erpressungen laufen mittlerweile fast ausschließlich mit Krypto ab. Aber warum ist das so? Was unterscheidet Krypto von unseren bekannten Währungen? Auf die Gefahr hin, dass hier jetzt viele Experten zuhören, werde ich als Laie zum Einstieg in diese Folge versuchen, kurz und verständlich zu erklären, was Kryptowährungen denn überhaupt sind und warum es sie gibt. Das Jahr 2008 stürzt die ganze Welt in eine Finanzkrise. Viele Menschen verlieren all ihre Ersparnisse und damit das Vertrauen in die Banken. Das Geld unter dem Kopfpolster zu verstecken, ist aber natürlich auch keine Option. Und hier kommen Kryptowährungen ins Spiel. Früher bestimmten Zentralbanken die Menge und in weiterer Folge den Wert des Geldes. Bei Krypto ist das anders. Hier bestimmen Privatleute den Wert. Das bedeutet, sie legen fest, wie viel das Geld, also zum Beispiel ein Bitcoin, wert ist und welche Waren man dafür bekommen könnte. Diese Kryptowährungen kann man dann auch mit normalem Geld kaufen. Da bekommt man dann, je nach aktuellem Wert, zum Beispiel einen Bitcoin für 70.000 Euro. Ja, so viel ist der gerade wert. Damit handelt man digital direkt miteinander. Eine Bank wird nicht mehr zwischengeschaltet, was für viele nach der Finanzkrise ein Grund war, auf Krypto zu setzen. Außerdem kann gratis überwiesen werden und alles geht viel schneller. Es gibt auch die Möglichkeit, selbst Kryptowährung herzustellen. Legal, das hat nichts mit Falschgeld zu tun. Miteinander vernetzte Computer lösen komplizierte mathematische Aufgaben und bei einer Lösung entsteht eben Kryptogeld. Wie viel Geld dabei entsteht, legen die Nutzer untereinander fest. Hier gibt es bestimmte Regelungen, die sicherstellen, dass niemand das Geld einfach kopieren kann. Und hier kommt nun auch das Wort Blockchain ins Spiel, das ihr in diesem Zusammenhang vielleicht schon einmal gehört habt. Es beschreibt quasi das Sicherheitssystem. Alle Transaktionen und Guthaben werden in einer Blockchain gesichert. Das ist eine Art verschlüsseltes Protokoll, das jeder einsehen kann. So können alle beteiligten User, die Krypto selbst herstellen, die Daten überwachen. Erst wenn alle ihr Go geben, werden zum Beispiel Transaktionen durchgeführt. Interessant vor allem hier für unseren Podcast ist der Begriff selbst. Denn Krypto hören wir ja öfter. Wir haben sogar schon einmal eine Folge über Kryptologie gemacht. Denn Krypto heißt geheim oder verborgen. Es geht um Codes und Entschlüsselung. Ebenso wie bei der Kryptowährung. Und hier kommen wir nun auch gleich zur ersten Verschwörungstheorie. Denn es steht im Raum, dass Kryptowährungen nicht von Privatleuten, sondern von Geheimdiensten und Regierungen erschaffen wurden, um Gelder im Verborgenen überwachen und kontrollieren zu können. Entstanden ist diese Theorie ebenfalls gemeinsam mit der Weltwirtschaftskrise 2008. Damals gab es ja die sogenannte Immobilienblase. Banken hatten Kreditunternehmern Hypotheken gegeben, obwohl sie eine schlechte Bonität hatten, also das Geld nur sehr schwierig zurückzahlen konnten. Das führte dann dazu, dass die Nachfrage nach Immobilien stieg, es aber eben nur begrenzt Immobilien gab, die dementsprechend teurer wurden. Kurzum, jeder konnte sich durch die billigen Kredite ein Haus leisten, weil es aber eben keine mehr gab, wurden die sehr viel teurer. Die Hypotheken für die teuren Häuser konnten dann nicht mehr zurückgezahlt werden und irgendwann platzte diese Blase. Die Immobilienpreise fielen drastisch ab, was wiederum zu massiven Verlusten bei Banken führte. Und das soll dem US-Geheimdienst CIA so gar nicht gefallen haben. Die schwindende Macht der Banken soll auch eine schwindende Macht für die CIA bedeutet haben. Vorher hätte man die Finanzwelt nämlich über Machenschaften mit Bankenbossen kontrolliert. Nun musste aber eben eine neue Strategie her, weswegen Kryptowährungen erfunden wurden. Während alle Bitcoin-Besitzer denken, sie würden mit Privatleuten traden, kann der Geheimdienst in Wirklichkeit alle Transaktionen mitlesen. So sollen Schattenoperationen unbemerkt finanziert werden und in weiterer Folge ganze Länder destabilisiert. Und jetzt kommt ein wichtiger Name ins Spiel, nämlich Satoshi Nakamoto. Das ist das Pseudonym des unbekannten Schöpfers von Bitcoin. Um wen oder ob es sich dabei um eine echte Person handelt, ist bis heute nicht klar, was der Kryptowährung einen mysteriösen Touch gibt. Wer könnte Satoshi Nakamoto sein? In der Anfangsphase von Bitcoin war er sehr aktiv, nahm an Diskussionen über das Design und die Implementierung der Kryptowährung teil und kommunizierte auch mit der Gemeinschaft. Natürlich alles online. 2010 hörte Nakamoto dann aber auf, aktiv am Projekt teilzunehmen und verschwand irgendwann ganz aus der Öffentlichkeit. Wer ist Satoshi Nakamoto? Gibt es ihn überhaupt oder ist es eine Gruppe von Personen? Dass sich um diese mysteriöse Person wirre Theorien bilden, ist klar. Spinnt man jetzt die CIA-Verschwörungstheorie weiter, kommt Donald Trump ins Spiel, den viele hinter dem Pseudonym vermuten. Und daran ist er selbst schuld, denn 2017 postete er auf Twitter: I am Satoshi Nakamoto. Kein Wunder, dass er sich das wünscht. Der Erfinder von Bitcoin soll angeblich über 1 Million Bitcoin besitzen. Das wären umgerechnet ca. 60 Milliarden Dollar. Aber dieses Gerücht zum Trump-Tweet, das können wir gleich aufklären. Ich habe auf Trumps Account keinen solchen Tweet gefunden. Obwohl Screenshots davon im Internet herumgeistern, war es wohl nur ein Fake und ein Scherz von Bitcoin-Fans. Die Meldung wurde außerdem am 1. April gepostet. Trump äußerte sich außerdem wiederholt als Bitcoin-Kritiker. 2019 schrieb er zum Beispiel:
Ich bin kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, bei denen es sich nicht um Geld handelt und deren Wert sehr volatil ist und auf Luft basiert. Unregulierte Kryptoassets können rechtswidriges Verhalten, einschließlich Drogenhandel und andere illegale Aktivitäten erleichtern.
Natürlich könnte man jetzt behaupten, dass das auch wieder alles nur ein Ablenkungsmanöver ist und Trump von der CIA gezwungen wurde, diesen Tweet, er sei der Bitcoin-Erfinder, zu löschen. In diesem Falle würde ich aber sagen, wir glauben dem Ex-Präsidenten einmal, dass er nicht der Bitcoin-Erfinder ist. Ganz aktuell gibt es außerdem weitaus Spannenderes in Bezug auf die Person Satoshi Nakamoto. In London muss sich in den letzten Wochen ein Mann vor Gericht verantworten, der vehement behauptet, der Bitcoin-Gründer zu sein. Sein Name ist Craig Stephen Wright. Er sagt seit 2016, dass er Satoshi Nakamoto ist. Der australische Informatiker behauptet, er hätte die Urheberrechte am Bitcoin-Whitepaper, auf dem die Idee für die Kryptowährung zusammengefasst ist. Und mit dieser Behauptung fordert er immer wieder Geld von Kryptofirmen wegen Urheberrechtsverletzungen. Die Crypto Open Patent Alliance, kurz COPA, ist eine NGO und nun in London vor Gericht gegangen, um das endgültig zu klären. COPA glaubt nicht, dass Wright Satoshi ist und sagt, dass er massenhaft Dokumente gefälscht habe und damit Geld von Unternehmen im Kryptosektor bekommen wollte. Der Informatiker behauptet wiederum, dass es ihm nur ums Prinzip gehe. Er wolle seinen Prinzipien treu bleiben und ihm sei wichtig, dass Bitcoin eine dezentrale Währung bleibe. Weil er in Wahrheit gar keine finanziellen Vorteile aus der Sache ziehen wolle, bot er vor Gericht einen Vergleich an. Für die Erlaubnis der Nutzung von Bitcoin wolle er Geld, um eine Kirche in Australien unterstützen zu können. Darauf ging COPA aber nicht ein. Man wollte endgültig beweisen, dass Wright nicht Satoshi Nakamoto ist. Und COPA bekam recht. Seit Freitag steht fest, dass Wright nicht der Bitcoin-Erfinder ist. Offiziell beendet ist der Prozess noch nicht. Man wartet noch auf das schriftliche Urteil. Am letzten Prozesstag sagte der Richter jedenfalls das. Nachdem ich alle Beweise und Eingaben geprüft habe, die mir in diesem Verfahren vorgelegt wurden, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Beweise überwältigend sind. Aus den Gründen, die zu gegebener Zeit in einem schriftlichen Urteil dargelegt werden, werde ich daher bestimmte Erklärungen abgeben. Ich bin davon überzeugt, dass sie nützlich und notwendig sind, um Gerechtigkeit zwischen den Parteien herzustellen. Erstens ist Dr. Wright nicht der Autor des Bitcoin White Papers. Zweitens ist Dr. Wright nicht die Person, die im Zeitraum von 2008 bis 2011 das Pseudonym Satoshi Nakamoto angenommen hat und unter diesem operierte. Drittens ist Dr. Wright nicht die Person, die das Bitcoin-System geschaffen hat. Und viertens ist er nicht der Autor der ersten Versionen der Bitcoin-Software. Das ist eindeutig. Wright äußerte sich noch nicht dazu. Sein Anwalt stellte aber noch eine interessante Frage in den Raum. Wenn sein Mandant nicht das Mastermind hinter Bitcoin ist, warum meldet sich der wahre Erfinder nicht einfach, um die Sache ein für alle Mal aufzuklären? Diese Frage ist legitim, kann von Verschwörungstheoretikern aber einfach beantwortet werden. Der wahre Satoshi Nakamoto wurde umgebracht. Angeblich soll er von Regierungen oder Geheimdiensten dieser Welt getötet worden sein. Gründe dafür gibt es viele. Er wusste zu viel, er hatte zu viel Macht, etc. etc. Außerdem würde das in eine Reihe von mysteriösen Todesfällen von Bitcoin-Millionären passen, die sich in den letzten Jahren ereignet haben und bei denen wiederum Geheimdienste eine zentrale Rolle spielen. Es ist Freitag, der 28. Oktober 2022. Der Mitbegründer der Krypto-Plattform Maker.io, Nikolai Mashigan, postet kurz vor 11 Uhr mittags einen wirren Tweet. Die CIA, der Mossad und die Pädophilen-Elite betreiben von Puerto Rico und den Karibikinseln aus eine Art Erpressungsring für Sexhandel. Sie werden mir einen Laptop anhängen, den meine Ex-Freundin, die eine Spionin war, versteckt hat. Sie werden mich zu Tode foltern. Wenige Stunden später ist der Kryptomillionär tot. Die Behörden sprechen von einem Unfall. Mashigan, der in Puerto Rico gelebt hat, soll am Strand von San Juan von der Strömung ins Meer gerissen worden sein. Der Condado Beach ist berüchtigt für seine starke Strömung und gilt als sehr gefährlich. Deshalb gibt es auch eine Strandwacht, die patrouilliert, und sie hat Mashigan aus dem Wasser geholt. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt schon zu spät. Er war tot. Nicht einmal einen Monat später dann der nächste Todesfall. Der Broker Javier Biosca wird im spanischen Estepona am 22. November tot aufgefunden. Gegen den 50-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt wegen des größten Kryptobetrugs in der Geschichte Spaniens ermittelt worden. Einen Tag später stirbt Tian Callender. Der 30-Jährige ist 3 Milliarden Dollar reich und Gründer der Ember Group, einem Kryptounternehmen. Der junge Mann stirbt einfach unerwartet im Schlaf, obwohl er keine Vorerkrankungen hatte. Zwei weitere Tage danach kommt der russische Kryptomilliardär Vyacheslav Taran bei einem Helikopterabsturz ums Leben. Der Pilot stirbt bei dem Absturz an der Côte d'Azur ebenfalls. Es werden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet, die allerdings ohne Ergebnis enden. Dann ist einige Zeit Ruhe, bevor im Frühjahr 2023 die mysteriösen Todesfälle weitergehen. Ende Mai wird John Forthis, Notarzt und Gründer der Kryptowährung OnfoCoin in Missouri erschossen aufgefunden. Berichten zufolge soll er schon 2022 wegen seiner Kryptogewinne entführt worden sein. Seine Leiche wurde in einem See gefunden. Forthis hatte zuvor seiner Familie mitgeteilt, dass er sich in Gefahr befindet. Am Tag seines Verschwindens wäre aber wieder alles normal gewesen. Er hatte seiner Verlobten geschrieben, dass er gleich nach seiner Schicht im Krankenhaus nach Hause kommen wolle. Dann zeigen ihn Überwachungskameras in der Nähe des Sees, in dem er später tot aufgefunden wird. Er steht auf einem Parkplatz, neben ihm ein weißer SUV. Als dieser den Parkplatz verlässt, lebt John Forthis noch. Stunden später ist er tot. Was dahinter steckt, weiß bis heute niemand. Und die Todesserie geht weiter. Im Juli 2023 wird der 41-jährige Fernando Pérez Algaba tot in einem Koffer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gefunden. In dem Koffer befanden sich zumindest ein Arm und die Beine des Kryptomillionärs. Polizisten fanden den Rest der Leiche später in einem Fluss. Wieder ist ein Monat Ruhe, bevor Kryptomillionär Christian Pev tot in Sofia, der bulgarischen Hauptstadt, gefunden wird. Auch sein Tod war gewalttätig. Seine zerstückelten Leichenteile wurden in einem Toilettenabflussrohr gefunden. 7 mysteriöse Todesfälle von Männern, die es mit Krypto zu großem Reichtum geschafft haben. Wurden sie zu gefährlich? Wussten sie zu viel? Diesmal hat wieder mein Kollege Michael Hammerl mit mir recherchiert. Hallo Michi.
Hallo Birgit.
Hast du selber Bitcoin?
Ja, also ich habe das eine oder andere Investment getätigt im Bereich der Kryptowährungen, allerdings nicht sehr viel und wirklich ausgezahlt hat es sich auch nicht.
Ich nehme mal an, wenn du reich geworden wärst, würdest du heute hier nicht sitzen.
Ja, eventuell doch, aber unter anderen Voraussetzungen.
Ich habe leider keine Invests, aber kommen wir jetzt gleich zu den mysteriösen Todesfällen. Lebt man wirklich so gefährlich, wenn man reich wird mit Krypto?
Ja, das könnte man meinen. Man muss da aber auch immer eines bedenken, wenn ein Kryptomillionär stirbt, dann ist es relativ einfach, an sein Vermögen zu kommen. Da muss man keine Goldbahn irgendwo aufwendig aus Tresoren holen. Es reicht das Passwort für das Kryptokonto, das nennt man übrigens Wallet. Und ist man da drinnen, kann man über das Geld verfügen.
Das klingt ziemlich einfach.
Naja, aber nein, natürlich benutzen die nicht den Namen ihres Haustieres oder ihr Geburtsdatum als Passwort, zumindest nicht dann, wenn sie intelligent sind. Aber es geht trotzdem alles digital und sicher schneller, als wenn man in eine Bank einbrechen muss.
Ja, das ist klar. Da würde es dann auch reichen, wenn man sich irgendwie reinhackt. Da braucht man wahrscheinlich gar niemanden zu töten. Du hast aber auch konkret zu den Todesfällen noch was herausfinden können.
Ja, das habe ich. Und bei Pev, der zerstückelt in einem Abflussrohr gefunden wurde, gehen die Ermittler wirklich davon aus, dass man einfach an seine Millionen herankommen wollte. Da werden also keine Geheimdienste dahinter vermutet. Das ist ein ganz klassischer Mord aus Habgier. Und das könnte ja prinzipiell bei allen Todesfällen ein Motiv sein. Aber es gibt auch noch andere Erklärungsansätze, wie im Fall von Javier Biosca zum Beispiel. Der stand ja wegen des bislang größten Kryptobetrugs in der Geschichte Spaniens vor Gericht. Und da hat er vielleicht die falschen Leute betrogen, wenn man das so salopp sagen kann. Sein Anwalt sagte gegenüber Medien, dass er immer in der Angst lebte, dass die russischen und bulgarischen Gangster, die er betrogen hatte, ihn umbringen würden. Er soll auch viel Geld auf die Seite geschafft und versteckt haben und das wäre also gar nicht vor Gericht verhandelt worden und die Gläubiger hätten durch die Finger geschaut. Anscheinend hat seine Frau alle Codes für diese Gelder. Und ganz ähnlich soll das auch beim Tod von Fernando Perez Algaba in Argentinien abgelaufen sein. Er wurde ja zerstückelt in einem Koffer gefunden. Anscheinend hatte auch er mit der Unterwelt Geschäfte gemacht, die aber schiefgelaufen sind. Und die Art und Weise, wie er ums Leben gekommen ist, ja, die trägt die Handschrift der Mafia.
Ja, absolut. Da haben diese Männer sich einfach mit den falschen Leuten angelegt anscheinend. Mhm. Das kann schon hier und wieder passieren, leider. Aber der mysteriöseste Tod ist ja eigentlich der von Nikolai Mushigin. Der hat ja nur Stunden vorher getweetet, dass er von Geheimdiensten und einem pädophilen Ring verfolgt wird und angeblich zu Tode gefoltert werden soll. Und diesen Tweet, den gibt es auch wirklich, den habe ich gesehen, im Unterschied zu dem von Trump. Also den Tweet von Mushigin, den findet man auch immer noch online auf Twitter.
Ja, und bei seinem Tod liegt es natürlich schon nahe, dass man eine Verschwörung vermutet. Aber auch hier gibt es eine andere Erklärung. Mushigin soll ein Problem mit Drogen gehabt haben und dadurch auch immer wieder an Verfolgungswahn gelitten haben. Wenn wir es also umgekehrt sehen, dann hat er den Tweet vielleicht absichtlich gemacht, bevor er ins Wasser gegangen ist. Wenn ein Mensch in so einer psychischen Verfassung, in so einer Ausnahmesituation ist, dann klingt diese Version logischer als ein Auftragsmord von Geheimdiensten.
Aber was ist mit den anderen Todesfällen, also Callander, Taran und Forthis?
Ja, das ist schon schwieriger, da Erklärungen zu finden, wobei Taran ist bei einem Helikopterabsturz gestorben. Das ist tragisch, aber das passiert eben manchmal. Es kommt einem ja auch nur mysteriös vor, weil auch die anderen Millionäre zur gleichen Zeit gestorben sind. Das kann man auch bei Callander sagen. Klar, es ist komisch, wenn ein junger, gesunder Mann im Schlaf stirbt, aber man weiß in Wirklichkeit zu wenig über seine Krankengeschichte. Die wahre Todesursache wurde auch nie bekannt gegeben, aber seine Witwe hat jedenfalls nie eine Ermittlung gefordert. Bei Forsyth ist das schon ein bisschen was anderes. Er wurde ja erschossen, in einem See aufgefunden. Und obwohl die Polizei einen Suizid vermutet, wurde auch das nie endgültig bestätigt. Der Bruder und die Verlobte des Toten gingen auch immer wieder an die Öffentlichkeit und sagten, dass er sich sicher nicht umbringen wollte. Aber selbst wenn das ein Verbrechen war, muss es ja nicht unbedingt mit der Kryptobranche zu tun haben. Das wissen wir aber einfach nicht und deshalb müssen wir in diesem Fall abwarten, ob da noch mehr neue Infos ans Licht kommen.
Ja, das werden wir machen, das bleibt spannend. Ein Geheimnis, das vermutlich schneller gelüftet wird, ist das um die Identität von Satoshi Nakamoto. Zumindest werden wir mal erfahren, ob Craig Wright hinter dem Pseudonym steckt. Der Gerichtsprozess war für 6 Wochen anberaumt, da wird es also in den nächsten Tagen wahrscheinlich schon Neuigkeiten geben. Wir werden euch dann natürlich updaten, am schnellsten erfahrt ihr es dann auf unserer Instagram-Seite, wenn sich da was Neues tut. Was ich mich frage, warum sollte Wright Geld einklagen, wenn er eigentlich Nakamoto ist? Der hätte ja dann ein Vermögen von 60 Milliarden Dollar und diese Kirche in Australien, die er da unterstützen will, die könnte er dann wohl so von selbst unterstützen und müsste nichts einklagen.
Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Das stimmt eigentlich. Die ganze Geschichte ist schon relativ komisch und kurios. Vor allem gibt es auch Hinweise darauf, dass er Journalisten gezielt in die Irre geführt haben soll. Man soll sich zum Beispiel 2015 im Internet als Informant ausgegeben haben, der ihm behauptet hat, dass Wright, also er selbst, Nakamoto ist. Es wirkt alles so, als sei er einfach ein talentierter Fälscher und will jetzt Geld damit machen.
Ja, wir werden sehen. Und jetzt noch eine letzte Frage. Glaubst du, dass Regierungen und Geheimdienste hinter Krypto stecken?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen, liebe Birgit. Fakt ist, dass Krypto nicht mehr so privat ist, wie es noch vor einigen Jahren war. Das ist klar. Immer mehr Nationen beschließen Steuerregelungen. Ab 2027 wollen sich zum Beispiel 47 Länder untereinander austauschen, was ihre Steuersysteme und Kryptowährungen angeht. Und natürlich werden Transaktionen auch von Behörden überwacht. Schon alleine, weil man ja weiß, dass Kryptowährungen sehr gerne von Kriminellen genutzt werden. So unkontrolliert ist das Ganze also zumindest mittlerweile nicht mehr. Im Moment werden immer neue Kryptowährungen eingeführt, um das zu umgehen, aber irgendwann könnte dann auch diese Blase platzen. Was dann kommt, ja, das werden wir sehen.
Alles klar. Dann sage ich mal danke, lieber Michi, und ich möchte noch mit einer Verschwörung von Elon Musk enden, weil der darf heute bei so einem Thema nicht fehlen. Der hat nämlich einmal getwittert, dass Satoshi Nakamoto ein Anagramm für A Man Took a Shit ist. Ich übersetze das jetzt nicht und überlasse dich dann den weiteren Gedanken. Danke fürs Kommen, Michi.
Danke fürs Einladen.
Und wir fassen noch einmal zusammen. Mit Kryptowährungen kann man viel Geld machen, auch wenn die goldenen Anfangszeiten vorbei sind. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass mit Kryptohandel auch kriminelle Machenschaften indirekt unterstützt werden. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Danke an Dominik Kanzian, der den Podcast schneidet, für die Technik zuständig ist und auch immer neue Themen vorschlägt. Das könnt ihr auf Instagram natürlich auch tun. Ihr findet uns außerdem auf kurier.at/fakebusters. Bis zum nächsten Mal. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.